wie Christen Gefahren erkennen und abwehren. So lautet unsere aktuelle Serie, in der wir uns mit der geistlichen Waffenrüstung beschäftigen. Und heute würde Paulus vielleicht von einem Schutzanzug sprechen, zum Beispiel von einem Neoprenanzug oder der Ausrüstung für einen Jäger, für Jogger oder Wanderer. Damals waren Soldaten allgegenwärtig und deshalb war für Paulus der Vergleich mit einer Waffenrüstung naheliegend. Und bevor wir uns den verschiedenen Teilen dieser geistlichen Waffenrüstung zuwenden, will ich kurz in Erinnerung rufen, was wir in den ersten beiden Teilen dieser Reihe feststellen konnten. Und falls jemand den Rückblick ausführlicher möchte, können beide Teile auf unserer Webseite nachgehört werden oder nachgelesen. Im ersten Teil wurde sichtbar, dass wir den geistlichen Kampf, nicht aus eigener Kraft gewinnen können. Wir sind auf Gottes Unterstützung und auf seine Kraft angewiesen. Und deshalb sollten wir die Waffenrüstung Gottes unbedingt anziehen und tragen. Und im zweiten Teil der Reihe identifizierten wir die wahren Feinde der Christen mit der Feststellung, dass Menschen nie die wirklichen Feinde der Christen sind. Die wahren Feinde sind in der unsichtbaren Welt und sie wirken wohl auch durch Menschen in die sichtbare Welt hinein. Aber auch wenn das so ist, kämpfen Christen nie direkt gegen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt. Mir ist bewusst, dass genau dieser Textabschnitt im Epheserbrief zur Begründung solcher Praktiken missbraucht werden kann. Ich rate aber dringendst davon ab, sich auf solche Kämpfe einzulassen. Du wirst solche Kämpfe immer verlieren. Diesen Kampf dürfen wir Gott überlassen. Deshalb erinnert Jesus seine Jünger daran, dass er mächtiger und stärker ist als alle Kräfte in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, sagt er seinen Jüngern, bevor er sie verlassen hatte. Wir müssen uns einzig an Jesus klammern, uns einzig auf seine Kraft und seine Macht verlassen. Er wird gegen diese Mächte kämpfen. Wir dürfen und müssen das getrost Jesus überlassen. Und im zweiten Teil ermutigte Paulus dazu, die Waffenrüstung anzuziehen. Und zum zweiten Mal muss ich sagen, er sagt, greift zu den Waffen Gottes oder eben, das ist halt jetzt in der Übersetzung so gemacht, es heißt eigentlich Waffenrüstung. Wenn dann der schlimme Tag kommt, könnt ihr Widerstand leisten. Die Waffenrüstung soll angezogen werden, damit wir bereit sein werden, wenn schwierige Zeiten auf uns zukommen. Schwierige Zeiten sind, wenn uns etwas oder jemand von Jesus wegzerren will. Das sind wirklich schwierige Zeiten. Wenn etwas an uns nagt, das uns vom Glauben abbringen will. Und das Tröstliche ist, dass Christen nicht ununterbrochen einem geistlichen Kampf ausgesetzt sind. Paulus sagt hier ausdrücklich, greift zu den Waffen Gottes, wenn dann. Das heißt, er ist nicht der Meinung, dass wir konstant uns in einem Kampf befinden würden. Wir können das mit der uniformierten Polizei vergleichen. Leider ist der Raffi nicht hier, sonst könnte er uns das demonstrieren. Bevor ein Polizist seinen Dienst antritt, zieht er seine komplexe und schwere Uniform mit den dazugehörigen Ausrüstungen an. Handschellen, Telefon, Revolver, Funkgerät, Handschuhe und so weiter und je nach Einsatz eine kugelsichere Weste und ein Gewehr. Wenn der Polizist auf die Straße geht, nimmt er nicht die Handschelle und verhaftet die erste Person, die ihm begegnet. Er zückt auch nicht seinen Revolver und ballert damit in der Gegend herum. Vermutlich wird ein Polizist seine Pistole während seinem Berufsleben kaum einmal brauchen müssen. aber er muss sie für den Fall der Fälle tragen. Und so ist es mit der Waffenrüstung Gottes. Wir müssen sie unbedingt anziehen, damit wir, wenn wir angegriffen werden, geschützt sind und uns verteidigen können. Seid bereit, fordert Paulus. Jetzt werden wir uns mit den einzelnen Teilen der Waffenrüstung Gottes beschäftigen. Dazu lese ich den Abschnitt in Epheser Kapitel 6 ab Vers 14. Seid bereit. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt. Jeden, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm des Heils auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Gürtel und Brustpanzer gehören zur Grundausstattung der damaligen Soldaten. Machte sich jemand auf den Weg, band er mit einem Gürtel sein Kleid zusammen, damit die Beweglichkeit erhöht wurde. So ist das das Erste, das angezogen wird. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Der Gürtel der Wahrheit und der Brustpanzer der Gerechtigkeit sind die wichtigsten Kleidungsstücke, um geschützt und für den Kampf bereit zu sein. Wer das nicht anhat, kann Schwert und Schild nehmen, es wird ihm nicht helfen. Das ist die wichtigste Ausrüstung, Grundausrüstung. Es geht hier nicht um Wahrhaftigkeit. Paulus spricht hier nicht über eine Tugend, dass wir immer die Wahrheit sagen sollen, nicht lügen. Er spricht von dem Wort der Wahrheit, dem Evangelium, der guten Botschaft von Jesus Christus, unserem Erlöser. Wie er schon zu Beginn des Epheserbriefes schrieb, durch Christus hat Gott auch euch sein Siegel aufgedrückt, er hat euch den Heiligen Geist gegeben, den er den Seinen versprochen hatte, nachdem ihr zuvor das Wort der Wahrheit gehört hattet, die gute Nachricht, die euch die Rettung bringt und ihr zum Glauben gekommen seid. Durch das Wort der Wahrheit kam der Heilige Geist in unser Leben, der nun in uns lebt. Es ist das Wort der Wahrheit, von dem hier Paulus spricht, das wir anziehen sollen. Durch dieses Wort der Wahrheit wurden wir auch gerecht. Das bedeutet, wir sind mit Gott versöhnt und in seinen Augen gerecht geworden. Wir sind in den Augen Gottes keine Sünder mehr. Ich glaube, das müssen wir uns immer wieder mal sagen. Weil wir ja immer mit dem wir armen Sünder über die Welt laufen. In den Augen Gottes sind wir keine Sünder mehr, sondern wir sind gerecht gemacht in ihm. Das ist ein unglaublich großes Geschenk, das uns Gott gemacht hat. Wir sind Gott gegenüber nicht mehr schuldig. Gott hat mit uns Frieden geschlossen, weil Jesus unsere Schuld bezahlt hat. Paulus schreibt den Christen in Rom, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist also der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Gurt und Brustpanzer bilden die Grundausstattung der Kinder Gottes, die wir mit der Wiedergeburt bekommen haben. Oder durch das Bad der Taufe, wie Paulus den Titus schreibt. Wir selbst hatten keine guten Taten vorzuweisen, mit denen wir vor Gott hätten bestehen können. Nein, aus reinem Erbarmen hat Gott uns gerettet durch das Bad der Taufe. Das Bad, in dem wir zu einem neuen Leben geboren wurden, erneuert durch den Heiligen Geist. Und diese Erneuerung kommt durch das Wort Gottes, durch das Wort der Wahrheit. Nun könnte man fragen, warum Paulus Christen auffordert, das anzuziehen, was sie bereits haben. Das ist eigentlich fast ein bisschen paradox. Es ist vielleicht wie mit einem Auto zu vergleichen, das wir geschenkt bekommen, es aber nur vor uns her schieben, statt mit ihm zu fahren. Natürlich macht das niemand, aber wir können uns ja mal das vorstellen. Paulus würde uns auffordern, uns endlich ins Auto zu setzen und es zu fahren. Es wirklich zu benutzen für das, was es gedacht ist. Und wir sind durch die Wiedergeburt Kinder Gottes geworden und unsere Schuld wurde vergeben. Aber nun sollen wir auch wie Kinder Gottes leben. Das ist immer der Anspruch und die Herausforderung, die an uns kommt. Und das geschieht eben nicht ohne unser Mitwirken. Deshalb begegnen uns oft solche Aufforderungen. Es ist ja nicht der einzige Ort, wo der Paulus schreibt. Er schrieb zum Beispiel schon im Kapitel 4 im Epheserbrief, zieht den neuen Menschen an. Das ist nichts anderes als die Grundausstattung, also das Gewand, den Gürtel und den Brustpanzer. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt aus der Wahrheit Gottes, an der nichts trügerisch ist. Also lebt das, was ihr seid, ist eigentlich hier der Aufruf. Und wer nun den neuen Menschen angezogen hat, den Gürtel der Wahrheit und den Brustpanzer der Gerechtigkeit trägt, der ist vor Angriffen aus der unsichtbaren Welt 200% geschützt. Der Teufel wird keinen Zugang finden können. Mächte der Finsternis können nicht ungefragt einen Christen beim Christen Eingang finden. Ist nicht möglich. Das kann ich euch anhand der Geschichte Biliams schön aufzeigen. Als das Volk Israel durch die Wüste Sinai zog, lagerten sie eines Tages im Jordantal gegenüber von Jericho sozusagen vor der Nase der Moabiter. Da die Völker bereits hörten, wie mächtig der Gott Israels war, fürchtete sich der moabitische König Balak vor dem Volk Israel und suchte einen Weg, wie er sie vertreiben könnte. Er wollte durch einen Fluch die Israeliten schwächen und sandte zu diesem Zweck Boten zu Biliam, einem Seher und Priester. Er ließ ihm sagen, komm und verfluch mir das Volk. Denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Land vertreiben. Denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet. Und wen du verfluchst, der ist verflucht. Zuerst weigerte sich Biliam. Doch als sie ihn wiederholt dazu aufforderten, machte er sich auf den Weg. Übrigens eine schöne Geschichte zum Nachlesen im 4. Buch Mose, Kapitel 22 und folgende. Bei Balak angekommen, bereitete sich Biliam vor, damit er das Volk Israel mit einem Fluch belegen konnte. Der Aufwand war riesig. 7 Altäre wurden gebaut und auf jedem ein junger Stier und ein Widder geopfert. Doch als nach dieser Opferung Biliam den Fluch aussprechen wollte, musste er das Volk Israel segnen. Der König Balak war außer sich vor Wut. Jetzt holte er diesen Priester, hat diesen Aufwand getrieben, diese Altäre gebaut, diese Tiere geopfert. Und was ist das Resultat? Dieser Biliam segnet das Volk, statt dass es flucht. Für das hat er ihn nicht geholt. So, Biliam beschwichtigt ihn ein bisschen, sagt, ich kann ja nicht anders, als Gott erlaubt. Komm, wir versuchen es von einem anderen Platz. Und sie wechseln den Platz von einem anderen Sicht her und denken, von daher versuchen wir es nochmals. Sie bauen nochmals 7 Altäre. Sie opfern nochmals auf jedem Altar einen jungen Stier und einen Widder. Und nochmals versucht er, einen Fluch über das Volk Israel zu legen und er muss es segnen. Zweiter Versuch misslang. Und dann gibt es noch einen dritten Versuch. Sie machen alles nochmals von einer anderen Ecke. Und sie bauen nochmal 7 Altäre, opfern nochmal 7 Stiere, nochmal 7 wieder. Und er muss das Volk Israel segnen. Israel war auf diese Weise unantastbar. Es war nicht möglich, via unsichtbarer Welt einen Fluch auf das Volk Israel zu legen. Das Volk Israel war unantastbar, weil Gott der Schutz Israels war. Gott hielt die Hand über seinem Volk. Er beschützte es. Er gestattete nicht, dass eine finstere Macht sein Volk schwächt. Und das ist für mich ein eindrückliches Beispiel, das uns zeigt, dass finstere Mächte Kinder Gottes nicht angreifen können. Niemand kann einen Fluch auf uns legen, denn wir sind geschützt. Das müssen wir wissen. Es gibt immer wieder Leute, die in unseren Kreisen umherschwirren und Angst verbreiten, weiß ich, was für Flüche und was die unsichtbare Welt an uns Christen machen kann. Sie kann nichts machen. Nicht so. Nicht ohne unser Wissen. Sie haben andere Mittel. Niemand kann einen Fluch auf uns legen, denn wir sind geschützt. Wir tragen den Gurt der Wahrheit und den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Es ist nicht möglich, dass wir über die unsichtbare Welt angegriffen werden, in unserer Person. Böse Mächte dürfen uns auf diese Weise nicht attackieren. Johannes schreibt in seinem Brief, wir wissen, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, denn der Sohn Gottes hält seine schützende Hand über ihn, sodass der Böse, der Teufel, ihm nicht schaden kann. Und wir müssen einfach die Demut haben, das, was uns Gottes Wort sagt, auch wirklich zu glauben. Er kann uns nicht schaden. Er kann unser Heil nicht beschädigen. Und dann erwähnt Paulus noch die Sandalen und Schuhe, die wir anziehen sollen. Tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Das Evangelium des Friedens ist die gute Nachricht, die die Mauer zwischen Juden und Heiden zum Einsturz bringt. Wir sind im Epheserbrief, das ist ja das große Thema des Epheserbriefs. Judenchristen, Heidenchristen. Und er sagt ja, dieser Glaube an Jesus, dieses Evangelium bricht die Wand ab zwischen Juden und Heiden. Das Evangelium des Friedens versöhnt nicht nur Menschen mit Gott, sondern auch Menschen untereinander. Wie Paulus sagt, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Friede ist das Band, das euch zusammenhält. Wir sollen bereit sein, diese Botschaft des Friedens zu verbreiten. Wie wir nun festgestellt haben, können uns diese finsteren Mächte nicht angreifen, ohne dass wir das merken würden und uns wehren könnten. Sie können uns angreifen, aber sie können uns nur so angreifen, dass wir das merken und uns wehren können. Sie können uns, was natürlich auch massiv sein kann, nur von außen angreifen. Deshalb benötigen wir zur Abwehr ein Instrument und das ist der Schild. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens. Also der Schild ist ja der Teil, der dann beweglich ist. Also da kann man dann sich bewegen. Das andere haben wir einfach an, sind einfach geschützt. Und dann haben wir noch dieses Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Jeden Brandpfeil. Nicht nur, ja, den einen schaffe ich, den anderen nicht. Jeden. Das Schild, ein Langschild, mit dem wir dir jeden Angriff abwehren. Mit dem Schild wehren wir diese gefährlichen Angriffe ab. Josef hat uns vorgemacht, wie dieses Schild des Glaubens eingesetzt wird. Als ihn die Frau des Potiphars zum Ehebruch verführen wollte, hielt Josef dieser großen Versuchung das Schild des Glaubens entgegen. Er sagte, wie könnte ich ein so großes Unrecht begehen und mich gegen Gott versündigen? Er hat das Schild des Glaubens hochgehalten und gesagt, ich mache nichts, was Gott nicht gefallen würde. Er war entschlossen, Gott treu zu bleiben. Und so prallte der feurige Pfeil des Bösen am Schild des Glaubens ab. So wie es Jakobus beschreibt, ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. haltet das Schild des Glaubens hin und die Pfeile werden ihre Wirkung nicht haben. Seine Pfeile werden wirkungslos sein. Ganz anders übrigens verhielt sich das Volk Israel, das von Bileam verflucht werden sollte. Weil Bileam keinen Fluch auf das Volk legen konnte, gab er Balak einen Tipp, wie er das Volk Israel doch noch schwächen könnte. Jesus sprach später darüber von der Lehre des Bileam, der Offenbarung. Bei euch gibt es Anhänger der Lehre Bileams, und das ist die Lehre, der stiftete Balak an, die Israeliten zur Sünde zu verführen. Da aßen sie Fleisch vom Götzenopfer und trieben Unzucht. Bileam riet Balak, er soll schöne Frauen ins Lager der Israeliten schicken, denn dann würden diese Männer Unzucht treiben mit ihnen, Ehebruch begehen und ihre Götter verehren. Und so geschah es. Sie haben nicht den Schild des Glaubens hochgehalten, wie Josef, und gesagt, nein, das lassen wir nicht zu. Wir sind verheiratet. Ich will meiner Frau treu bleiben. Ich will Gott nicht beleidigen durch eine solche Sünde. Wie sollte ich auch? Nein, sie ließen es zu. Sie haben dem Teufel ein Einfallstor geöffnet in ihr Leben. Ganz bewusst. Niemand begeht einfach unbewusst eine solche Sünde. Sie hielten das Schild des Glaubens nicht hoch, so wie es Josef tat, und es wurde ihnen zum Verhängnis. Sie wurden von den feurigen Pfeilen voll getroffen. Und damit uns das nicht passiert, fordert Paulus, gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst, Gott hin, als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Wir sehen, wie wichtig der Schild des Glaubens ist, und wir müssen ihn nur hinhalten. Der Grundslogan dieses Schilds ist, ich will Jesus treu bleiben. Ich bin nicht bereit, mich zu versündigen. Und der Pfeil prallt ab. Das ist das Schild des Glaubens. Nun bleiben noch zwei Ausrüstungsgegenstände, der Helm und das Schwert, die einzige Waffe, mit der man angreifen oder sich effektiv verteidigen könnte. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Der Helm der Rettung hilft uns, das Schwert richtig zu führen. Unsere Gedanken sollen immer auf die Rettung ausgerichtet sein. Uns soll bewusst sein, dass wir durch den Tod und die Auferstehung von Jesus ewiges Leben bekommen haben und die endgültige Rettung bevorsteht, wenn Jesus wiederkommt. Das soll unsere Gedanken bestimmen und leiten. So quasi die Leitgedanke, die Grundzielsetzung in meinem Leben, dass Jesus kommen wird und wir auf ihn warten. Der Helm der Rettung soll uns das Ziel des Lebens in Erinnerung behalten, so wie Petrus einmal sagt, ihr wisst, dass euer Vertrauen, euer Glaube euch die endgültige Rettung bringen wird. Auf diese Rettung sollen wir ausgerichtet sein. Übrigens denken einige, ja, da steht doch Heil und so, auch der Helm des Heils. Das ist richtig, das ist auch eine Form, wie man das Wort übersetzen kann. Eigentlich finde ich es für uns heute verständlicher, wenn man das mit Rettung übersetzt, was es auch wirklich heißt. Es geht um Rettung. Heil ist eigentlich Rettung. Und unter Heil können sich heute viele Leute nicht mehr so viel vorstellen, aber wenn ich gerettet bin, dann kann ich mir was vorstellen. Da hat mich jemand zum Beispiel aus dem Fluss gerettet, wenn ich fast ertrunken wäre und so weiter. Dann sage ich auch nicht, es ist mir Heil widerfahren, weil er mich herausgeholt hat, sondern er hat mich gerettet. Das ist Rettung. Das Ziel unserer Rettung vor Augen ergreifen wir das Schwert, das der Heilige Geist uns gibt. Und wie es im Grundtext ganz schlicht heißt, das Schwert des Geistes heißt es eigentlich einfach. also ein Genitiv, das Schwert des Geistes. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Hier wird definitiv klar, dass Paulus nicht von Gewalt spricht. Denn die einzige Angriffswaffe, die uns zur Verfügung steht, sind Worte. Wir kämpfen mit Worten. Christen kämpfen mit Worten, sie kämpfen nicht mit den eigenen Worten, sondern mit dem Wort Gottes. So wie Petrus einmal sagt, ihr seid ja von Neuem geboren und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Siege werden mit dem Wort errungen. Und Paulus erklärt den Christen in Korinth, dass er mit dem Wort kämpft. Und was er dadurch bewirkt, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz. Wir überzeugen Menschen mit dem Wort Gottes. Wir bringen ihre falschen Gedankengebäude zum Einsturz. Wenn sie meinen, wir seien durch Zufall entstanden, versuchen wir sie zu überzeugen, dass es eigentlich vernünftig ist, daran zu glauben und festzuhalten, dass es einen Schöpfer geben muss. Wir überzeugen mit dem Wort Gottes. Die Grundlage ist das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes ist uns in der Bibel überliefert. Deshalb ist für uns die Bibel so wichtig. Sie dient uns auch nicht nur für die Verkündigung des Evangeliums. Sie hilft uns auch in unserem persönlichen Leben. Sie gibt uns Orientierung. So lesen wir im Hebräer. Und da könnte ich jetzt noch viele Verse anhängen, aber ich habe jetzt mal einen ausgewählt. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Umso wichtiger ist es, dass wir unsere Bibel sehr gut kennen. Sehr gut. Natürlich nicht, wie sie aussieht im Büchergestell, sondern was drin steht. Ich kann euch nur immer wieder ermutigen, in der Bibel zu lesen und möglichst durch die Bibel hindurch zu lesen. Und wenn ihr Schwierigkeiten bekommt, dann könnt ihr mir anrufen und ich kann euch die Stellen erklären, die meisten, nicht alle. Nun sind vielleicht einige etwas enttäuscht, weil sie mehr Anweisungen erwartet haben, wie man gegen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt kämpft. Wie man das macht, wie man die bekriegt. Quasi ein Kampf, der in einer anderen Dimension stattfindet, dass wir geheime Zugänge hätten in die unsichtbare Welt. Zum Glück, müssen wir diesen Kampf nicht kämpfen. Das müssen wir Jesus überlassen. Und er hat das ja schon getan am Kreuz, hat er schon mal die Macht des Widersachers zünftig gebrochen. Wir müssen nur die Waffenrüstung Gottes anziehen und die feurigen Pfeile mit dem Schild des Glaubens abwehren und mit dem Wort Gottes für die Wahrheit einstehen. Paulus schreibt den Christen in Korinth, wie sein geistlicher Kampf aussieht. Und das ist doch schon wegweisend, finde ich. Ich laufe nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust. Nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich schinde meinen Leib und bezwinge ihn, dass ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Damit sagt er eindeutig, mein geistlicher Kampf besteht darin, dass ich ein Leben führe, das Gott gefällt und dass ich keine Sünde begehe. Dass ich nicht anderen predige, sie sollen nicht die Ehe brechen, aber selber tue ich's. Dass ich anderen nicht predige, sie sollen nicht stehlen, selber tue ich's. Das ist mein Kampf. Das ist geistlicher Kampf. Freuen wir uns, dass wir als Kinder Gottes geschützt sind und der Teufel uns die Rettung nicht streitig machen kann. Dass wir nicht in ständiger Angst leben müssten, dass uns der Teufel irgendwie, die unsichtbare Welt, wo auch immer, uns etwas wegnimmt, was uns eigentlich rettet und wir ihm hilflos ausgeliefert sind. Freuen wir uns, dass wir nicht in der unsichtbaren Welt gegen das Böse kämpfen müssen. Wir sollten dankbar sein, dass der geistige Kampf überschaubar ist. Ich bin der, der dem Bösen Eintritt verschafft bei mir. Es ist überschaubar. Ich kann Eintritt geben oder ich kann ihn abwehren. Ich kann nicht einfach überwältigt werden. Das ist doch Grund zur Freude und Dankbarkeit. Dass der geistliche Kampf überschaubar ist und wir mit der Waffenrüstung Gottes erfolgreich sein werden. Denn Gott ist es, der uns die Kraft dazu gibt. Das haben wir in der ersten Predigt angeschaut. Wir brauchen die Kraft Gottes und die Kraft Gottes steckt in dieser Waffenrüstung. Paulus sagt, greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Wir werden als Sieger dastehen, wenn wir kämpfen. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, dass wir nicht in der unsichtbaren Welt, die uns eigentlich verborgen ist, dort kämpfen müssen, sondern dass wir uns auf das konzentrieren können, was wir sehen und wahrnehmen können. Ich danke dir, dass das Böse in dieser Welt nicht einfach Besitz von uns ergreifen darf, wenn wir deine Kinder sind, dann sind wir geschützt, weil deine Hand uns beschützt, so wie das Volk Israel beschützt war und Bileam keinen Fluch über dieses Volk sprechen konnte. Und so sind wir geschützt als deine Kinder. Und hilf uns, den Kampf zu kämpfen mit deiner Hilfe, dass da, wo wir angegriffen werden mit diesen feurigen Pfeilen, die Angriffe, die von außen an uns herankommen, dass wir uns das Vorbild von Josef nehmen können, der gesagt hat, wie könnte ich mich gegen meinen Gott versündigen und so etwas tun. Die Pfeile prallen ab. Wir danken dir dafür, dass der Kampf gar nicht so schwierig ist und dass wir siegen können, wenn wir nur das tun, was du uns sagst. Amen.